weiter, immer weiter. Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Von Oberpfalz Media.
Guten Morgen, die Herren hier im Studio. Guten Morgen, Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Guten Morgen deshalb, weil wir nehmen zu ungewohnter Zeit auf, nämlich an einem Vormittag. Das, glaube ich, haben wir noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Es ist der Vormittag am Donnerstag, dem 18. April. Das heißt, einen Tag nach dem Champions League-Spiel des FC Bayern gegen Arsenal, des Rückspiels, das der FC Bayern ja gewonnen hat mit 1-0, damit jetzt im Halbfinale der Champions League steht. Darüber wollen wir heute reden, aber natürlich auch über die komplette Saison bisher. Wer wird neuer Trainer nächstes Jahr? Wird es wirklich Nagelsmann? Wir wissen es natürlich am Ende dieses Podcasts ziemlich sicher. Und damit ich auch Leute mit Fachkompetenz dabei habe, begrüße ich hier bei mir im Studio den Stefan Puhane.
Guten Morgen.
Und natürlich den Kollegen Sebastian Böhm.
Gumo, ich wollte gleich mal fragen, habt ihr denn alle gut geschlafen, eure FC Bayern-Bettwäsche heute Nacht?
Ich laufe derzeit in der ACDC-Bettwäsche.
Ja. Yeah. Wir sind Erfolgsfans, wir haben jetzt alle Leverkusen-Bettwäsche.
Sehr gut.
Sehr gut. Okay, wir sind gerade schon im Vorgespräch voll reingestiegen, bis dann der Sebastian gesagt hat, ja, start halt die Aufnahme, wir sind ja eh schon direkt dabei. Ist hiermit erfolgt. Erst einmal ein großes Mea Culpa und eine große Entschuldigung. Wir sind jetzt länger nicht mehr rausgekommen. Das lag natürlich daran, dass wir unsere Tränen trocken mussten, ob der verpassten Meisterschaft. Na, Schmarrn. Eher lag es daran, es gab verschiedene Urlaube und ein, zwei andere Podcast-Projekte, wo wir sehr involviert sind nach wie vor. Deswegen ist es jetzt zeitlich leider ein paar Wochen nicht rausgegangen. Aber jetzt sind wir ja da. Und ja, an der Stelle zuallererst, glaube ich, was angebracht ist, ist zu sagen, Glückwunsch nach Leverkusen. Attraktiver, erfolgreicher, äußerst erfolgreicher Fußball gespielt, absolut verdient Meister geworden, Bayern-like mit irrem Abstand, ziemlich frühzeitig. Ich sehe Nicken in der Runde.
Jo, absolut Glückwunsch nach Leverkusen. Also kann man nichts hinzufügen. Die haben das wirklich hervorragend gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wünsche Ihnen auch das kleine Triple mit Euroleague und DFB-Pokal. Also würde mich wahnsinnig freuen für die Truppe und auch für den Coach und für den Verein an sich. Ich meine, die haben ja genug zu leiden gehabt in der Vergangenheit mit Vizekusen etc. Und ich finde es toll.
Ja, natürlich, herzlichen Glückwunsch, überaus verdient, aber ich glaube, Leverkusen kann sich auch nochmal beim FC Bayern bedanken für die schlechten Leistungen einerseits, andererseits auch für den tollen Außenverteidiger, den sie ihnen ja einfach so abgegeben haben, haben wir ja nicht gebraucht anscheinend diese Saison, also nochmal richtig gut.
Das hat auch keiner gedacht, dass das Danisic nach Leverkusen geht und dann wird er dort erstmal Meister, aber aus seiner Sicht wahrscheinlich gut gelaufen. Um das Thema Bundesliga-Statistik da mal abzuschließen, es ist ein sehr ungewohntes Bild an der Tabellenspitze. Wir haben Leverkusen jetzt nach 29 Spieltagen mit 79 Punkten uneinholbar vorne, bereits vorzeitig Meister. Bayern auf Rang 2 mit, wenn ich mich nicht verzählt habe, sind es 16 Punkte Rückstand. Das ist schon der Wahnsinn. Und was jetzt auch nicht so, wie soll ich sagen, so euphorisierend wirkt es, punktgleich mit dem VfB Stuttgart auf Platz 3. Also es ist nicht mal so, dass die Vizemeisterschaft safe ist, sondern auch darum muss man noch zittern. Ich glaube, dass Leipzig auf Platz 4 mit 56 Punkten nicht mehr rankommt, das ist dann soweit klar. Aber wie gesagt, Meisterschaft, sowas von durchaus selbst fabriziert von Bayern. Auf der anderen Seite muss man auch da sagen, nochmal großen Respekt auch an den FC Bayern und an die Verantwortlichen, nicht für diese Saison, aber für die Serie, die jetzt zu Ende gegangen ist. Das muss man sich auch, glaube ich, nochmal überlegen. Das waren jetzt halt 11 Meisterschaften in Folge, beginnend nach dem Tal der Tränen 2012, nach dem verlorenen Finale der Horm und zwei Borussia Dortmund Meisterschaften, also BVB Back-to-Back. Ja, und was folgte, waren eben 11 Meisterschaften in Folge, garniert mit 2 Champions League-Titeln. Das ist schon auch beeindruckend. Das ist eine Serie, die gab es auch im deutschen Fußball noch nie. Und ja, es ist nicht negativ Leverkusen gegenüber gemeint. Ich sehe es jetzt aber auch nicht, dass Leverkusen die nächsten 10 Meisterschaften holt. Also ich glaube, auch so eine Serie wird es demnächst nicht mehr geben. Ist schon beeindruckend und ich glaube, da muss man auch sagen, trotz vieler Kritik, die da natürlich kam, auch von unserer Seite, aber natürlich auch überall sonst. Ja, da muss die letzten 11, 12 Jahre schon noch irgendwas richtig gemacht worden sein, sonst hätte es die Dominanz nicht gehabt. Gut, jetzt kann man sagen, die Meisterschaft letztes Jahr war Sponsor bei Borussia Dortmund. Ist vermutlich so, aber 10 Meisterschaften in Folge plus 2 Champions League Titel ist immer noch ganz ordentlich. Deswegen würde ich sagen, auch da nochmal Respekt für die Verantwortlichen, die diese Serie hingelegt haben, Spieler und Verantwortliche. Aber ich denke, das ist einigermaßen Konsens. Nicht nur wegen der verpassten Meisterschaft, sondern vor allem auch wegen der Art und Weise, wie sie verpasst wurde und wie groß der Abstand war. Jetzt ist ein bisschen Zeit für einen Neuanfang, für einen Neuaufbau, Veränderungen, oder seht ihr das anders?
Ja, also ich bin jetzt erstmal noch so ein bisschen geflasht von gestern Abend, muss ich sagen. Wollen wir nicht mit dem starten, ehrlich? Also
mit was Positivem starten?
Naja, also gestern war Champions League.
Gestern war Champions League.
Wir werden sonst, wenn wir das jetzt anfangen, diese Diskussion, dann werden wir nie wieder über gestern Abend sprechen. Ich kenne uns.
Schon, aber halt in 3,5 Stunden.
Ja, na gut. Aber die Leute stehen ja noch unter dem Eindruck des gestrigen Spiels. Also ich würde gerne damit starten, aber du bist der Chef.
vielen Dank, das ist mir neu. Aber ich denke, das gehört ja alles dazu. Also das ist ja auch so eine Sache. War ja beim FC Bayern früher schon mal so, auch tatsächlich in sehr, sehr früheren Jahren, wenn es in der Liga mal nicht lief. Ich erinnere an die 70er Jahre, dann hat man dann trotzdem damals im Europapokal der Landesmeister ganz gute Leistungen abgerufen. Das wäre für mich auch tatsächlich ein Thema, ob das jetzt wieder der Fall sein kann oder ob die Situation tatsächlich eine andere ist. Da nochmal kurz der Vollständigkeit halber, Bayern jetzt eben im Halbfinale der Champions League, hat sich gegen Arsenal durchgesetzt. Arsenal stark, also stärkeres Team als die letzten Jahre definitiv, sieht man ja auch, wie sie in der Premier League performen. Und jetzt stehen sie im Halbfinale gegen Real Madrid. Das ist schon eine Hausnummer.
Also auf jeden Fall, und weil du den Vergleich gezogen hast mit den 70er Jahren, also wenn man sich die drei aufeinanderfolgenden Titel anschaut, 74, 75, 76, da war es ja auch so, dass die mit sehr, sehr viel Glück eingefahren wurden. Also es war jetzt nicht so, dass da Bayern die Übermannschaft war, die alles dominiert hat, sondern die haben da sehr, sehr viel Glück gehabt, gerade in den Finalspielen. Und ich glaube, dass das mal wieder so ist. Also DFB-Pokal und Meisterschaft, das sind so Sachen, wenn Bayern in Normalform ist und wenn keine Übermannschaft ist wie heuer Leverkusen, dann fahren sie den Titel eigentlich ein. Aber Champions League ist immer Tagesform, ist sehr viel Glück. Also schon im Viertelfinale jetzt, wenn du die anderen Paarungen anschaust und jetzt auch die Halbfinals, das kann sein, dass es gewinnen, aber also es muss überhaupt nicht. Also Real Madrid, man sieht es, Man City ist die Mannschaft, die am meisten Kohle irgendwo hat und fliegen raus, aber was ich gelesen habe, auch wieder unverdient ausgeschieden. Das ist wirklich eine Zufallsgeschichte jetzt. Und könnte passieren, dass Champions League-Sieger werden, könnte aber passieren, dass gegen Real rausfliegen.
Okay, aber es ist, Sebastian, du hast gesagt, du bist immer noch geflasht von gestern Abend, von diesem Sieg. Ich vermute auch vor allem von der Mannschaftsleistung, von der defensiven Stärke, die das Team auch gezeigt hat.
Ich muss sagen, ich habe verschiedenste Gründe haben das gestern bewirkt, dass ich es nicht gesehen habe. Erstens, ich habe kein DAZN-Abo mehr. Ich hatte früher mal eins, als sie gesagt haben, sie sind das Netflix des Sports für 9,99, aber da jetzt ein monatliches Abo ungefähr so teuer ist wie ein ausgeprägter Wirtshausbesuch, habe ich es nicht mehr. Ich habe alles andere, aber DAZN habe ich leider nicht mehr. So, dann hatte ich gestern auch noch Spätdienst, das heißt, ich konnte tatsächlich nicht irgendwo anders noch hinfahren, um das zu schauen. Das heißt, ich habe es mir einfach am Radio angehört.
Oldschool.
Es war tatsächlich richtig cool. Also ich habe es über Sportschau und die zwei Kollegen, die können das wohl.
Die haben das schon ein, zweimal gemacht.
Das war richtig gut, muss ich echt sagen. Und ich habe es dann natürlich dann im ZDF, dann die Zusammenfassung habe ich dann gesehen. Es war halt ein hochklassiges Spiel, würde ich sagen. War Rasenschach mit glücklicherem Ende für die Bayern. Man muss sagen, das war auch irgendwie dann purer Wille. Auch das Kimmich-Tor drückt es ja irgendwie auch aus. Das war purer Wille. Da sieht man halt, was in dieser Mannschaft auch drinstecken kann. Aber irgendwie war halt in dieser Saison die Luft ein bisschen raus. Diese jetzt hat für die Champions League gefühlt wieder ein bisschen bekommen oder sich erzwungen haben, diese Luft zu bekommen. Und ich halt tatsächlich einiges für möglich, weil Manchester City, also für mich war Arsenal die zweitbeste Mannschaft eigentlich in diesem Turnier, muss man schon sagen. Und Man City wäre eigentlich die beste gewesen. Also Man City ist für mich einfach die beste Mannschaft der Welt. Und die können eigentlich auch nur gegen so ein Team wie Real ausscheiden, das sich da irgendwie so durchwurschtelt. Und tatsächlich sehe ich große Chancen, weil das ist eigentlich nicht mehr das Real Madrid, was es früher mal war. Immer hochgefährlich, klar, sieht man, sie haben City geschlagen, aber ich halte es möglich, also ich halte es viel möglicher, gegen Real Madrid weiterzukommen, als wenn sie gegen City gespielt hätten. Muss ich sagen, ja. Also man sieht ja auch, dass Arteta, der beim Pep bei City gelernt hat, das ist ja irgendwie so ein City 2, was er da aus Arsenal gemacht hat. Und das wäre dann quasi nochmal das Original gewesen, was man in der nächsten Runde nochmal bekommen hätte. Deswegen bin ich da ganz froh. Und ich halte ein deutsches Finale im Wembley für möglich, weil Paris im Halbfinale, das ist dann auch immer, ja, eigentlich natürlich, wenn man so schaut, Kader gegen Kader, ist Paris eigentlich der Favorit. Aber sie haben es dann meistens nicht so richtig auf die Kette bekommen, wenn es dann um die Wurst ging. Und ich glaube, dass da die Dortmunder ja da schon dagegen halten können.
Ich komme aus dem zustimmenden Nicken gar nicht mehr heraus. Das kann durchaus eine 2013er Wiederauflage werden im Finale. Und ich sehe es auch so, also Man City, wenn jetzt Halbfinalgegner geworden wäre, dann hätte ich eigentlich ziemlich schwarz gesehen. Aber Real Madrid, das ist also ein bisschen die Historie, die beide Vereine haben. Also ich glaube, Real, die haben die Hosen schon ganz schön voll, dass sie jetzt gegen Bayern ran müssen. Und ja, und Paris sehe ich auch so, wird hart für Dortmund, aber machbar und ja, kann durchaus diese Finalkonstellation werden. Ich habe übrigens gestern auch eine Halbzeit auf dem Radio mir angehört und ich habe auch das Champions League Finale, wann war das? Während Corona, 2020, wann sind Sie geworden? 2020.
20.
Habe ja das komplette Finale auf dem Radio angehört und das hat tatsächlich was, ja.
Ist doch schön, dass wir was für Audioformate übrig haben hier in dieser Runde. Zwei Gedanken zu dem gerade schon andiskutierten deutschen Champions League Finale. Ich bin bei euch. Ich sehe es ähnlich, was die Chancen angeht. Ich glaube auch, dass wenn Dortmund einen guten Tag hat, können die auch PSG wegputzen. Wenn Bayern einen guten Tag hat, können sie auch Real wegputzen. Und ehrlich gesagt habe ich genau dafür so ein bisschen Angst, weil jetzt haben sie Leverkusen heuer schon von ihrem Vizekusen-Trauma befreit. Ich habe jetzt keinen Bock, dass sie auch noch Dortmund vom 2013er Wembley-Trauma heuer befreien. Also, da habe ich ein ganz ungutes Gefühl. Aber gut, vielleicht ist das vollkommen unbegründet.
Ja, aber der Umbruch, also wenn jetzt Leverkusen deutscher Meister wird und Dortmund Champions-League-Sieger gegen die Bayern im Wembley, dann ist aber, da gibt's keine Grenzen mehr in diesem Sommer. Dann verpflichten die die ganze Welt. Dann schauen sie sich bloß noch an, ah ja, okay, wer sind die besten und teuersten Spieler, die man überhaupt kaufen kann? Und dann sagen sie, die ersten fünf bitte.
Ja, aber ich finde jetzt zum Beispiel das Viertelfinale gegen Arsenal, das zeigt ja auch wieder so, man hat jetzt die letzten Tage, Wochen Diskussionen gehabt, Kaderumbau ist dringend erforderlich. Also es kann nicht am Trainer liegen, sondern es sind die Spieler. So, aber diese beiden Spiele haben wir jetzt gezeigt, sie können mithalten in der absoluten Spitze Europas. Und deswegen, die Qualität vom Kader stimmt, vielleicht bis auf ein, zwei, drei Positionen. Mich macht das Ganze momentan schon ein bisschen ratlos, was liegt, weil ich halte einen Tuchel für einen sehr, sehr guten Trainer. Aber ich habe auch sehr, sehr große Hoffnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hat der Sebastian kürzlich einen Kommentar geschrieben, mit dem er mir auch aus der Seele geschrieben hat, nämlich in unseren neuen Sportdirektor. Also der vermittelt mir jetzt seit er im Amt ist, der Max Eberl vermittelt mir schon eine gewisse Euphorie und gibt mir als Fan irgendwo eine gewisse Sicherheit, dass jetzt alles seinen geordneten Weg geht irgendwie. Also der hat für mich so, also ich lege da große Hoffnungen in den Mann.
Aber um Stefan Poane zu zitieren, ich komme aus dem Nicken ja gar nicht mehr raus, weil das ist nämlich das Zweite, was ich von gestern noch auf dem Zettel habe. Ja, es hieß die letzten Wochen immer, man kann ja nicht alles auf den Trainer schieben und man muss die Spieler in die Pflicht nehmen und tralala. Das war mir ehrlich, also ja, absolut, stimmt natürlich. Auf der anderen Seite finde ich, man kann halt den Trainer auch nicht komplett aus der Verantwortung rausnehmen, weil am Ende des Tages ist er der, der die Taktik macht, es ist er der, der die Mannschaft einstellt, es ist der, der ja Konflikte moderieren muss im Team, der schauen muss, dass das Binnenklima passt. Und das ist schon die Frage, die ich mir dann nach dem Spiel gestern gestellt habe. Wie kann das sein, dass ich eine Mannschaft gegen Arsenal so aufstellen kann, so motivieren kann, so auf den Rasen schicken kann, dass die auch gerade was die Kompaktheit und die defensive Stärke so eine Leistung bringen? Ja, aber anscheinend schaffe ich es nicht, sie gegen, keine Ahnung, Bochum und Heidenheim entsprechend aufzustellen. Oder andersrum gefragt, gehört jetzt so viel dazu, im Champions League Viertelfinale gegen Arsenal eine Mannschaft zu motivieren?
Meine Theorie ist folgende, dass der Thomas Tuchel da gar nicht mal so viel dafür kann. Also man hat es ja auch gesehen, also du kannst dich natürlich als Weltklasse-Trainer kannst du halt dich nicht irgendwann mal so 8, 9, 10 Mal hinstellen und dann immer sagen, ich weiß nicht, woran es lag. Also das ist ja dann irgendwann nicht mehr tragbar. So, du musst einfach wissen, woran es lag. Fertig. Aber das
diese ganze, so tun.
Ja, genau. Aber diese ganze Verzweiflung zeigt ja, dass der, also das war ein, es war die Luft raus. Der FC Bayern hat in dieser Saison einfach so gespielt wie die Dortmunder. Da hat man immer gesagt, sie können es auch an guten Tagen, aber sie haben nicht diese Konstanz, dieser letzte Wille gefühlt fehlt, dieser letzte Druck, auch diese letzte Anspannung, dieser Titelhunger. Es ist alles nicht so richtig spürbar und greifbar. Das hatte dieses Jahr Leverkusen. Und ich glaube, am Ende ist es einfach ganz einfach, die Luft ist raus und diese Mannschaft braucht einen großen Umbruch. Und das sieht man ja auch, dass natürlich können die sich da nochmal zusammenreißen in solchen großen Champions League-Abenden. Aber diese Konstanz über die Liga zeigt, diese Routine zeigt, da braucht es jetzt einen großen Umbruch. Und das hat der Max Eberl auch richtig erkannt, deswegen bin ich da auch richtig froh. Und ich glaube auch tatsächlich, dass in diesem Sommer sehr viel passieren wird, vielleicht sogar mehr als viele meinen. Also ich wäre auch dafür, muss ich sagen. Also und ich hoffe, und da werden wir später wahrscheinlich nochmal drüber sprechen, dass man das auch so nach außen kommuniziert, dass man das nächstes Jahr, wenn alles gut läuft, ist es eine richtig krass gute Saison. Es kann aber auch sein, dass es so eine Anlaufsaison braucht.
So eine Holpersaison zum Start.
Also, was auch immer eine Holpersaison beim FC Bayern ist, aber das muss man dann auch vielleicht vorher mal definieren. Aber ich glaube, dass es jetzt wirklich mit dem neuen Trainer, den sie dann holen werden, da muss jetzt ein großer Umbruch her.
Aber Sebastian, ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich sehe das eigentlich insofern nicht ganz so, weil der große Umbruch, von dem du sprichst, der ist meiner Meinung nach nicht realisierbar. Wenn du dir anschaust, wie fast schon verzweifelt die Bayern jetzt die letzten Monate oder das vergangene Jahr auf dem Transfermarkt unterwegs waren. Sie haben mit größten Anstrengungen Harry Kane nach München lotsen können. Sie haben verschiedene Spieler, die sie gern gehabt hätten, wie den Rice zum Beispiel, den Declan Rice, haben sie nicht bekommen. Und ich glaube einfach, dass ja vom Spielermaterial nicht so viel unterwegs ist, die sich das sich Bayern leisten kann und das Bayern tatsächlich auch weiterbringt. Wenn man ganz konkret mal die Mannschaft jetzt momentan anschaut, wer ist zum Austauschen? Also wir haben ja vor ein paar Monaten haben wir noch geschwärmt vom Kim und vom Upamecano und Delikt, die Top-Innenverteidiger, und jetzt wackeln plötzlich der Upamecano und der Kim. Klar, sie haben auch sehr instabil gespielt. Masraoui zum Beispiel, ein anderes Beispiel, Guerrero, das sind Leute, die sind solide und sind vielleicht ein bisschen über dem Durchschnitt, aber sie sind keine Top-Leute. So, gebe ich dir jetzt wieder her? Oder in der Offensive genauso. Also Sané, Gnabry jetzt momentan leistungstief ein bisschen, könnte man drüber reden, aber gebe ich einen Coman her, gebe ich einen Sané her? Eigentlich nicht. Das sind Top-Stürmer. Ich bin vorne im Zentrum mit Kane top aufgestellt. Normalerweise gebe ich ja keinen Goretzka und keinen Kimmich her, ganz ehrlich. Aber wen tausche ich dann konkret aus?
Einen von beiden würde ich hergeben. Ich würde entweder Goretzka oder Kimmich Ich würde wahrscheinlich Goretzka. Also er ist ein super, also ein Top-Spieler, aber tatsächlich, glaube ich, kannst du da ein bisschen diese Achse aufbrechen. Du musst da, glaube ich, ein bisschen auch Entscheidungen treffen, die wehtun. Es muss sich was verändern. Da geht's dann auch.
Wen holen?
Ich glaube, die müssen nicht mal wen holen. Die haben Pavlovic, die haben einen Leimer. Es geht auch so ein bisschen um, also, und es heißt ja nicht, dass man die ganze Mannschaft austauschen muss, aber man muss eine neue Achse finden, man muss neue Spieler dann größer machen. Zum Beispiel, was man schon rausgehört hat beim Eberl, ist, diese Mannschaft soll um Jamal Musiala aufgebaut werden. Dass der nächstes Jahr dann nochmal viel wichtiger wird auch, ne? Man muss diese Müller-Thematik muss man abmoderieren, sage ich jetzt mal. Der wird wahrscheinlich in der nächsten Saison, in der kommenden Saison, wird vielleicht die letzte Saison sein. Das muss man irgendwie hinkriegen. Man hat es jetzt mit dem Neuer zum Beispiel gut gelöst, finde ich, dass man sagt, hey, der Nübel, den kann man 25 schon rausholen, früher umsonst. Den kann man aber 26 kriegt man den. So, das heißt, man kann dieses Neuer-Ulreich-Ding kann man jetzt einfach noch weiter drehen, 2 Jahre. Das hat man jetzt gut gelöst. Also ja. Über diese Baustelle haben wir jetzt, glaube ich, die letzten 3 Mal, also ganz oft im Podcast haben wir darüber gesprochen. Mhm. Ganz lang.
Ja.
Und das hat der Eberl und der Freund haben das jetzt mal so hintenrum, so ganz entspannt, haben die das jetzt mal gelöst. Das ist ein Riesenthema eigentlich.
Wenn ich kurz was sagen darf, ich habe das auch am Zettel gehabt. Mir ist das auch ganz, ganz bewusst aufgefallen, wie toll das der Eberl gemanagt hat. Also ich weiß jetzt nicht, ob es der Eberl allein war, ob der Freund da auch mit involviert war, keine Ahnung, aber die Geschichte jetzt mit Nübel, dass sie dann hinstellen, ganz öffentlich sagen, ah, okay, Vertrag verlängert, bleibt bei Stuttgart, ganz klar gesprochen. Und auch, ich weiß nicht, ob es ausgesprochen worden ist, aber ist ja dann eigentlich auch logisch, wir setzen noch auf Neuer, der wird einen neuen Vertrag bekommen. So ist es jetzt wahrscheinlich dann zu interpretieren und der spielt jetzt noch 2 Jahre und wenn er nochmal schwerer verletzt wird oder so, dann kann man vielleicht einen Nübel eh holen. Also genau, wir haben da zigmal diskutiert und haben immer gesagt, mein Gott, jetzt trefft es halt endlich mal irgendeine Entscheidung, ja, Neuer weg oder irgendeinen anderen verpflichten und war richtig gut. Und das ist ja auch so ein Baustein dessen, warum mir diese neue Führungsspitze ganz gut gefällt. Ich meine, du hast jetzt einfach Leute, die Ahnung von Fußball haben, mit einem Freund, mit dem Eberl, und du hast Leute im Hintergrund, die vom Wirtschaftlichen Ahnung haben. Okay, Störfaktoren können immer nur unsere Altvorderen sein, die aber ja, vielleicht ist es auch manchmal ganz gut, dass der Hoeneß zwischendrin reinhaut oder so, ich weiß es nicht. In jüngster Vergangenheit war es zwar mehr Fremdschämen, wenn er sowas gemacht hat, aber ja, ich glaube, es kommt auch auf den Trainertypen an, den sie jetzt dann holen werden, weil ja, wobei das ist jetzt schon wieder dann, ich springe jetzt schon wieder ein Thema weiter, vielleicht erst später dazu.
Aber ich würde nochmal gern kurz zum Kader zurückkommen, weil großer Umbruch, ja, aber wir haben jetzt auch schon gesagt, und da bin ich ja dabei, es ist ja nicht so, dass der Markt riesig ist. Dass es jetzt einen riesengroßen Markt von absoluten Weltklasse-Spielern gibt, die absolut überdurchschnittlich sind, die auf Champions League auf Top-Niveau performen und die alle sagen, ich komme noch für vertretbares Geld. Ich rede nicht über wenig Geld, aber zumindest über einigermaßen finanzierbares Geld, komme ich natürlich zu Bayern und nicht zu Man City, zu Real, zu eben Arsenal, zu keine Ahnung wem. Das ist das Erste. Das Zweite ist, haben wir ja vorhin auch schon gesagt, sie haben einen grandiosen Kader. Also sie haben einen Kader, der anscheinend, wenn er sich zusammenreißt, wenn die Motivation entsprechend da ist, können die mal im Champions League Viertelfinale Arsenal putzen. Und wir waren uns vorhin auch einig, sie haben auch absolut gute Chancen gegen Real Madrid im Halbfinale. Ist jetzt keine einfache Aufgabe, aber es ist durchaus was, wo wir glauben, es wäre lösbar. Das heißt, der Kader ist da. Da stelle ich mir dann schon die Frage, ob nicht der erste Schritt jetzt wäre, zu sagen, von der Trainerposition, hey, der Trainer muss doch die Mannschaft einstellen, der Trainer muss die Mannschaft motivieren, der Trainer muss auch sagen, pass mal auf, du spielst nicht mehr, du spielst schon. Also was für mich so ein Beispiel ist, was ich auch nie verstanden habe, jetzt hat er angefangen, Kimmich irgendwann hinten rechts spielen zu lassen. Und ich meine, wie war das gestern Abend? Kimmich wahrscheinlich wieder einer der weltbesten Rechtsverteidiger, die es gibt hinten. Warum ist das davor nicht gemacht worden? Also ich sehe da schon, ich weiß, das ist wieder diese Trainerdiskussion und Tuchel, Weltklasse-Trainer, taktisch, brauchen wir alles nicht drüber reden. Aber vielleicht ist da einfach das Problem des Moderierens, der Stimmung, der Atmosphäre. Ja. Wenn dieser Kader in der Champions League diese Performance abliefern kann und dann aber eben gegen Heidenheim sich, Entschuldigung, teilweise phasenweise vorführen lässt, dann muss da irgendwas im Argen liegen, was mit Motivation zu tun hat, was mit einer Atmosphäre zu tun hat.
Absolut, absolut.
Aber dann stelle ich mir die Frage, ob wir jetzt wirklich 5 neue Spieler brauchen.
Ja.
Aber welchen? Da sind wir wieder beim Thema von vorne.
Ich sehe da einen großen Fehler drin in dieser Argumentation, wenn ich ehrlich bin, weil es ist. Also das würde für mich bedeuten, man lässt sich von dem kurzfristigen Erfolg in der Champions League wieder ein bisschen einlullen. So das, was man eigentlich, die Lehren, die man eigentlich aus dieser Saison ziehen müsste, die Bundesliga hat es gezeigt, der DFB-Pokal hat es gezeigt und sind wir uns ehrlich, die Champions League ist dann in solchen Viertelfinalspielen oder Halbfinalspielen und Achtelfinal- und K.O.-Phase einfach ist Glückssache. Also da sind wir dann auch, also es war super eng jetzt, da kann jetzt dann auch mal, also von Arsenal, wenn da irgendwie eine Entscheidung anders ist, dann zack, ist er drin und dann geht das Spiel auch ganz anders aus. So das, also man muss, ich finde, man muss sich einfach bewusst, ich sage jetzt nicht, also der riesen Kaderumbruch, aber ich würde schon so 3 bis 4 verdiente Spieler würde ich wahrscheinlich versuchen abzugeben und
konkret.
Würde...
Konkret?
Also ich würde tatsächlich, also was ich behalten würde, ich würde die 4 Innenverteidiger behalten. Also da, das sind für mich so mit die 4 Besten wahrscheinlich mit, also in der Kombination, also im Gesamtpaket, sag ich jetzt mal. Und daher ist jetzt nicht der beste Innenverteidiger Europas, aber im Gesamtpaket sind die 4 schon echt richtig gut. Da liegt es halt einfach an dem neuen Trainer, den Opa und den Kim so hinzubekommen, dass die dann irgendwie halt auch ihre Leistung bringen können, wie man sie aus der Vergangenheit gewohnt war. Wenn er das schafft, dann hat man eine Weltklasse Innenverteidigung. So, dann würde ich ganz klar Kimmich nur noch Außenverteidiger spielen lassen und dann müssen wir schauen. Ich würde zum Beispiel Alfonso Davis würde ich abgeben. Dann würde ich wahrscheinlich den Mr. Stanisic wieder zurückholen. Dann würde ich ganz klar würde ich schauen, dass man, also ich würde Masraoui abgeben und ich würde Bono Sarr abgeben. Das heißt, man braucht vielleicht 1-2 neue Außenverteidiger. Es gab ja auch den Neuzugang aus der Türkei. Da muss man, also kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht
bewerten. Ja, der ist ja auch wieder verletzt.
Muss man halt, also kann ich jetzt nicht bewerten. Dann würde ich tatsächlich schauen, also für wer ist das defensive Mittelfeld künftig? Ich sehe einen Leon Goretzka, sehe ich irgendwie nicht mehr, obwohl er natürlich auch ein Weltklasse-Spieler ist. Wenn jetzt Nagelsmann zum Beispiel kommen wird, dann wäre es wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass er verkauft wird, weil er sehr viel von Goretzka hält.
Und aber nicht eingeladen in
zur
Nationalmannschaft.
Ja. Also es wäre für mich, so ein Spieler, wo ich sage, es ist dann einfach, da geht es dann eher darum, vielleicht auch einfach ein Zeichen zu setzen und die Achse ein bisschen aufzubrechen, dass einfach ein bisschen frischer Wind reinkommt. Aber sportlich ist das gar nicht so begründet, ehrlich gesagt.
Und vorne?
Ja gut, Harry Kane würde ich mal spielen lassen. Dann
Musiala würde man auch spielen lassen, oder?
Ja, also da muss man natürlich sehen. Also Choupo, wenn der Nagelsmann, ich sage jetzt einfach mal, dass Nagelsmann der neue Bayern-Trainer ist. So dann, also jetzt mal so. Dann wenn der Nagelsmann den so spielen lässt wie noch unter Nagelsmann-Zeiten bei Bayern, da hat er eine super Rolle gespielt. Ja, da, also dann würde ich sagen unbedingt behalten. Wenn er aber jetzt keine Einsatzzeiten mehr bekommt und so, dann ist er vielleicht auch nicht der Spieler, der dann von der Bank dann auch so viel bringt, würde ich jetzt sagen. Vielleicht, also der hat auch seine eigenen Karrierepläne jetzt vielleicht dann noch, also der hat jetzt nicht mehr so viele aktive Profijahre wahrscheinlich vor sich, wird wahrscheinlich dann auch selber schauen, okay, was kann ich dann noch machen und so. Ist für mich auf jeden Fall, also wenn er, ich würde ihn behalten, wenn er wieder mehr Einsatzzeiten bekommt, ich würde ihn abgeben, wenn man sagt, okay, nee. Da würde ich dann vielleicht auf einen hungrigen Spieler setzen, wie zum Beispiel einen Tell, oder man holt sich dann wirklich noch jemanden dazu. So, dann hat man einen Saragossa geholt für, also wir gehen jetzt mal auf die Außen, auf die schnellen Außen. Da hat man einen Saragossa geholt, hat den Ruf als Wunderspieler in Spanien zu sein, hatte auch in den Nationalmannschaften und so richtig schon für Furore gesorgt. So, muss man dann einfach auch die Spielzeit geben. So, dann hat man einen Saragossa, den wird man jetzt nicht wieder abgeben, hat man sogar früher geholt. Dann hat man einen Sané, natürlich, wenn man ihn quasi ans Leistungslimit bekommt, wenn er verletzungsfrei bleibt, unbedingt behalten. So, dann hat man auf der anderen Seite Coman und Gnabry. Muss ich ehrlich sagen, bin ich von beiden nicht mehr zu 100% überzeugt. Coman leider sehr verletzungsanfällig, hat eigentlich die letzten Jahre so richtig nicht mehr seine Leistung gebracht. Ich weiß, es gab mal eine Phase, ich glaube, keine Ahnung, vor 3-4 Jahren oder so, da hat man gesagt, wenn er Coman nicht spielen kann, dann brauchen wir eigentlich gar nicht in die K.O.-Spiele der Champions League gehen. So, aber wie lang ist das her? Und also natürlich ein super Spieler, aber leider sehr verletzungsanfällig, muss man halt dann auch überlegen, will man weiter drauf setzen. Und Serge Gnabry, ja, wenn er topfit ist, dann...
Serge Gnabry braucht Monatsverträge, der ist ja immer wieder um einen
neuen... Ja, das ist irgendwie schwierig. Es gibt aber wahrscheinlich keinen Markt für ihn in dem Sinn, weil ich glaube, er würde, habe ich letztes Mal auch irgendwo gelesen, er würde nur gehen, wenn ein riesengroßes Angebot kommt. Ob das kommt, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall eine... Also ich würde wahrscheinlich Coman würde ich wahrscheinlich abgeben. Dann hat man, dann kann man einen Führig vielleicht neu holen ins Team oder einen anderen offensiven Mittelfeldspieler. Und dann hat man auf der vorne im offensiven Mittelfeld hat man dann einen Musiala und als Backup einen Thomas Müller. Und da hat man natürlich dann auch noch einen Tail, der für Kane spielen kann, der für Musiala Müller spielen kann, der auch mal über die Außen spielen kann. Tatsächlich, ich bin ein Riesenfan vom Leimer auf der Doppel-6 auch und Pavlovic finde ich richtig gut. Dann wird man aber, wenn man jetzt zum Beispiel Goretzka abgeben würde, dann müsste man da auch einen neuen defensiven Mittelfeldspieler holen. Also tatsächlich muss man auch sagen, sie wollen ja mehr als auch unter Freund auch mehr auf die Jugend setzen. So einen Tarek Buchmann für die Innenverteidigung kann man auch mal vielleicht öfter mal spielen lassen, ja. Obwohl natürlich die 4 Innenverteidiger schon richtig gut sind. Es geht um solche Entscheidungen so ein bisschen. Also ich will nicht diesen riesen Umbruch, wo man sagt, da ist jetzt nicht zwingend damit gemeint, dass man 10 neue Spieler kauft. Also wie zum Beispiel beim SSV Jahn, als der jetzt abgestiegen ist und es sind nur noch 4-5 Spieler da. So, das ist ein riesen sportlicher, so personeller Umbruch. Aber es geht Achsen aufzubrechen, es geht darum, Spielerprofile neu zu definieren, indem man sagt, man will die Mannschaft jetzt um Jamal Musiala aufbauen. Es geht darum, wen will man vielleicht schon im übernächsten Jahr holen. Da heißt es ja, dass sie ja schon im Wirtz dran sind. Und in einer Mannschaft Musiala und Wirtz zu haben, das wäre natürlich wow. So, es geht um solche Dinge. Und ich glaube, dass der Eberl das erkannt hat und der Freund auch. Und ich glaube, dass sie da schon auch ein, zwei Entscheidungen und harte Entscheidungen treffen werden, die mit denen man vielleicht jetzt noch nicht rechnet oder mit denen man dies halt in den letzten Jahren nicht so gab.
Lass mich ein, zwei Anmerkungen dazu machen. Das erste ist, du hast ganz am Anfang gesagt, dass man sich durch diesen Champions League durch die Leistung in der Champions League nicht quasi blenden lassen darf und quasi keine Lehren aus dieser Saison ziehen. Da bin ich völlig bei dir. Die Frage ist nur, welche Lehren das sind. Ist die Lehre wirklich, der Kader ist zu schlecht oder ist die Lehre nicht vielleicht auch okay, da gab es auch ein paar andere Probleme. Bei deinen Kadervorschlägen bin ich bei fast allen Punkten bei dir. Ich glaube ehrlich gesagt, ob jetzt ein Masrui oder ein Bruno Sarr oder was weiß ich wer bleiben oder gehen, das wird nicht viel Unterschied machen. Davis bin ich auch voll bei dir. Da fand ich es übrigens auch sehr schön, wie Max Eberl da relativ klare Kante gezeigt hat und relativ klar gesagt hat, ey, da liegt jetzt echt ein gutes Angebot auf dem Tisch, nimm's oder lass es bleiben. Ja, also nicht mehr dieses, der Spieler kann seine Spielchen mit dem Verein treiben, also seine Berater, muss man ja ehrlicherweise wieder sagen, sondern nee, der Verein steht über allem, finde ich super. Auch ansonsten bin ich da mit dir voll dabei. Das Einzige, wo ich ein bisschen anderer Meinung bin, das mag aber eine sehr subjektive Sache sein. Für mich ist Leon Goretzka, wenn er gut eingesetzt wird, wenn er das spielen darf, was er spielen kann, ist es für mich der beste Box-to-Box-Spieler, den wir in Deutschland haben. Das ist der, der eine Mannschaft antreiben kann, der in den entscheidenden Spielen Akzente setzen kann. Das ist der, der eine ungeheure Physis, eine Wucht reinbringt. Das fände ich ein bisschen schade, dass der jetzt auch unter Tuchel keine so gute Rolle gespielt hat. Das ist das Einzige, wo ich ein bisschen anderer Meinung wäre. Ansonsten bin ich mit allen Punkten bei dir, auch was die Außen angeht und so weiter. Ist jetzt aber eben auch nicht der riesengroße Umbruch, weil das sind ja jetzt auch, bis auf vielleicht Goretzka, sind das ja jetzt nicht die Wortführer. Das sind jetzt nicht die großen, wie soll ich sagen, die meinungsstarken Spieler, die irgendwie ja hauptsächlich verantwortlich sind für das Team, für die Atmosphäre, für die Motivation des Teams. Also nichts gegen Masrui, aber ob der jetzt da ist oder nicht da ist, glaube ich ehrlich gesagt, ist wahrscheinlich für die Motivation gegen Heidenheim relativ wurscht. Ich glaube, dass das schon ein Gesamtpaket ist. Ein paar neue Spieler oder ein paar Spieler vielleicht sogar weg, wie du gesagt hast. Ja, auf die Jugend setzen, super. Pavlovic, grandiose Nummer. Wobei man vielleicht aufpassen muss, dass da nicht zu, also der soll bitte spielen, aber es darf nicht die ganze Verantwortung auf ihn abgewälzt werden. Also das wäre mein Traum, dass der spielt mit einem soliden zweiten Sechser neben sich, also regelmäßig spielt mit einem soliden zweiten Sechser neben sich, sodass er wirklich viel Praxis bekommen kann, aber es nicht so ist, dass alles an ihm hängt und wenn er mal einen schlechten Tag hat, dann ist sofort, oh mein Gott, der kann ja gar nichts. Aber ich glaube eben schon, dass auch dieses Thema Atmosphäre, Moderation von Konflikten auch innerhalb des Teams, Motivation, dass das ein Thema ist, weil ich komme da einfach nicht drüber. Ich verliere gegen Bochum und Heidenheim und gewinne dann gegen Arsenal. Das passt für mich einfach nicht zusammen. Und wie gesagt, an der Qualität des Kaders, da waren wir uns einigermaßen einig, kann es ja eigentlich nicht liegen. Aber was du gesagt hast, sind für mich eher, ja, Verstärkungen, leichte Änderungen, ein paar Schwachstellen ausmerzen und da bin ich voll dabei.
Ich will bloß eine ganz kurz, also für mich wäre das so, also ich würde so machen. Ich glaube aber, dass der Ewald und der Freund, das meinte ich vorher, ich glaube, dass die eine Nummer weitergehen.
Also ich dachte, du sprichst im Namen von.
Ja, ich, natürlich.
Was hat er gesagt?
Dann andere Gehaltsklasse, bitte. Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich würde es so machen. Ich glaube aber, dass sie, also ich
halte es für, dass sie noch mehr umbrechen.
Naja gut, es wäre dann schon natürlich irgendwann ein Umbruch, wenn du sagst, Gnabry geht und Coman und Masraoui und Davis. Mhm. Also irgendwann wird es ein Umbruch. Also wenn 4, 5 Stammspieler oder so gehen, dann so. Und ich glaube, dass die schon mehr machen, als man sich jetzt vorstellen würde. Ich würde es so machen, wie ich es jetzt gesagt habe. Aber ich bin ja, wie gesagt, nicht verantwortlich für den FC Bayern und verdiene auch keine Millionen im Monat.
Ja, so schade.
Ja, Millionen im Monat ist vielleicht übertrieben. Die verdienen vielleicht 100.000 im Monat, da schauen wir mal, die Manager.
Also ich muss jetzt was sagen, weil sonst vergisse ich die Hälfte wieder. Ich glaube, dass der Weg, dass man jetzt sehr viele Leistungsträger oder vielleicht auch diese Saison vermeintliche Leistungsträger abgibt, gestandene Spieler meine ich damit, dass man das sich ganz genau anschauen muss. Also vom Alfonso Davies, Goretzka bin ich voll bei dir, Tom, den würde ich nie und nimmer hergeben, weil ein Spieler von diesem Format, da musst du den Goldbeutel ganz weit aufmachen, um so einen zu bekommen. Denkt nur mal an die berühmte Holding Six. Ja. Also wir reden da wirklich um den defensiven Supergrätscher im Mittelfeld. Ja. Keinen haben es bekommen, den sie wollten. Keinen. Ja. Jetzt möchte ich nicht wissen, wenn du einen Spieler brauchst, der auch noch offensive Skills hast, wie tief musst du da in den Goldbeutel reinlangen. Also du musst dir die Spieler schon wirklich ganz genau anschauen. Liegt es tatsächlich am Spieler, liegt es am Berater, liegt es am derzeitigen Trainer, dass die nicht mehr so zur Entfaltung kommen. Coman finde ich zum Beispiel, dass er hat diese Saison und auch vergangene Saison sehr stabil gespielt und dann hat er diese Saison bis zu seiner ersten größeren Verletzung, finde ich, dass er unangefochtener Stammspieler war und auch immer Leistung gebracht hat. Also ich gebe da recht, er ist sehr oft verletzt, aber das, warum ist das so? Das ist, keine Ahnung, warum ist der Gnabry jetzt auch schon wieder verletzt? Also hat das was mit dem Training zu tun? Hat das, ich kann es jetzt
nicht sagen. Die hat es uns ja erklärt.
Ja.
Verletzungsanfällige Spieler waren sie schon immer und das ist halt die Spielweise schneller außen.
Ja, klar, also das ist ja zum Beispiel vom Coman schon immer gesagt worden, mit seinen zig schnellen Antritten, die er macht, ist natürlich die Muskulatur ganz anders belastet wie bei anderen Spielern vielleicht. Aber nochmal, ich würde schon ganz genau schauen, ich würde aber tatsächlich so dieses Drumherum, diese Ergänzungsspieler von Masraoui und wie es alle heißen, die würde man schon die würde dann eventuell schon austauschen. Und da würde ich einfach auf die bewährte FC Bayern-Methode zurückgreifen, die jetzt Borussia Dortmund zum Beispiel seit Jahren anwendet. Nämlich, ich hole mir Spieler, so wie man es früher gemacht hat, die sich in der Bundesliga bewährt haben. Also egal, ob deutsche oder ausländische Spieler, aber die in der Bundesliga sich bewährt haben und da Leistungsträger sind. Die hole ich mir von den anderen Vereinen, wenn sie auf die Position passen, weil dann weiß ich zumindest schon mal sicher. Ich meine, der Masraoui hat top gespielt bei Ajax, so. Aber bei den Bayern war es dann nichts. Und der Saragossa, wie du schon gesagt hast, ich war ja auch begeistert, wie ich dann die Lobeshymnen gelesen habe, dass der in Spanien da so toll ist. Und ja, bisher, gut, den Kerl muss man Zeit lassen, Ganz klar, aber ich weiß nicht, ob er einschlagen wird. Und ich glaube halt, du hast zumindest schon mal für DFB-Pokal und Bundesliga die halbe Miete, wenn du einen Spieler holst, von dem du weißt, der funktioniert in der Bundesliga. Jetzt du hast vorhin Chris Führig erwähnt. Ich habe den zu wenig am Schirm, dass ich es nicht beurteilen kann, aber genau solche Spielertypen wird er mal holen, die eben schon bewiesen haben, sie können es in der Bundesliga. So, und ich glaube aber auch, dass, ich weiß nicht, das ist immer so ein Gefühl, wenn man Interviews mit Max Eberl hört. Das ist natürlich jetzt ein sehr subjektiver Eindruck. Er kann es halt wahnsinnig gut, sich und einen Verein zu verkaufen. Das hat er in Gladbach super gemacht und das hat er teilweise in Leipzig auch gut gemacht. So. Und ich ziehe da schon immer Schlüsse darauf, wie der Mann dann entsprechend arbeitet. Und ich hatte ja in der Vergangenheit gute Arbeit abgeliefert. Und ich glaube schon, dass der einen wesentlichen Blick fürs Wichtige hat. Und ich setze da wirklich großes Vertrauen, dass der das in Zusammenarbeit mit dem Freund richtig machen wird. Aber ich weiß nicht, ob du gleich zum Trainer kommen willst.
Ich würde davor noch schnell auf das eingehen, was du gesagt hast. Ich glaube nämlich nicht, dass der FC Bayern Probleme haben wird, große Spieler zu bekommen. Weil, man hat ja viel gelesen, unter anderem auch, und das halte ich für nicht unrealistisch, dass Declan Rice eigentlich fast schon zum FC Bayern gekommen wäre und es nur an der, etwas miserablen Transferpolitik der Bayern zu dieser Zeit, das war ja, glaube ich, die Zeit des Ausschusses, es ein bisschen auch gelegen hat. Also ich würde jetzt mal die These wagen, ein Christoph Freund und ein Max Eberl würden ihn bekommen. Also wenn die beiden die Verhandlungen führen würden, so, dann in Sachen Kohle kann der FC Bayern sich jetzt natürlich nicht mit den ersten 7 Mannschaften vielleicht oder 8 Mannschaften in England mithalten, aber sie können es vielleicht bei 1-2 Leuten machen, da können sie mithalten. Also wenn sie wirklich jemanden wollen und sagen, das sind unsere 1-2 Ziele, dann können die das auf jeden Fall schaffen. Und man darf das nicht unterschätzen, so sie stehen wieder im Halbfinale der Champions League. Das war jetzt auch ganz wichtig, glaube ich, als Signal für ganz viele Spieler. So, wir können mit diesem Verein in der Champions League ganz weit kommen. Und auch, dass so ein Harry Kane zum Beispiel zum FC Bayern wechselt, das sind so diese ganzen Signale. Das ist schon auch, man merkt schon auch, zum Beispiel, wie in England über den FC Bayern auch gesprochen wurde. Im letzten Jahr Manchester City und jetzt auch in diesem Jahr Arsenal London, das war so, es ist ein Riesenrespekt, immer noch. Also die haben der Täter, der wollte ja gar nicht über die Bundesliga-Saison sprechen von den Bayern. Also das sind halt die Bayern. So, die können uns schon, also das ist natürlich auch ein bisschen Takt dahinter, aber ich glaube, jetzt auch nicht ganz erfunden. Und ich glaube, Real Madrid ist jetzt auch nicht unbedingt begeistert davon. Und auch in Madrid, die Presse, wenn man wahrscheinlich dann liest, so, da ist, das, die FC Bayern sind schon eine Nummer. Also das ist, ich habe letztens auch zum Beispiel gelesen, dieses Kahn-Interview, wo er dann auch gesagt hat, das kriegen die teilweise gar nicht mit, dass er jetzt gar nicht mehr in Verantwortung steht. Das ist auch irgendwie, finde ich, für mich aus Sinnbild so, diese Leute, glaube ich, also die Fußballfans in Europa sehen den FC Bayern halt einfach als einen der Top 5 Vereine in Europa und was dann so genau da passiert, ja, das ist denen eigentlich relativ wurscht. So, da diskutieren wir drüber in Deutschland, aber jetzt in Madrid kriegt es keiner so richtig mit, wer da jetzt gerade in der Führungsebene bei den Bayern gesagt hat und wer da die Transfers macht und so weiter, das kriegen die Fans da nicht mit. Die denken sich, ja, die Bayern, ja, die kommen halt wieder im Halbfinale der Champions League oder im Viertelfinale. So, wenn es um die Wurscht geht, spielen wir halt wieder gegen die, wenn sie eine gute Mannschaft haben.
Genauso wie es umgedreht ja auch ist. Also ich weiß auch nicht, wer für Real richtig die Spiele verpflichtet oder.
Ja, also so, und das ist, ich glaube tatsächlich, dass die das schon, die werden schon die Spieler bekommen, die sie wollen.
Naja, also jein, also ich mache es mal am Beispiel Bellingham fest, den hätten sie nicht bekommen, zum Beispiel. Ja. Das ist natürlich ein Top-Spieler, der hat in seinen sehr jungen Jahren damals bei Dortmund bewiesen, er kann es und den hätten sie nicht bekommen. Und Jadon Sancho, wie er damals das erste Mal bei Dortmund war, den wollte die ganze Welt irgendwie und Bayern hätte den nie bekommen. Du bekommst, warum haben sie denn Spieler wie Musiala, weil Arsenal zu blöd war, den zu behalten. Warum? Und da gibt's viele Beispiele. Also du kommst an die richtig guten Leute kommst nicht. Das heißt, du kommst eigentlich nur an so Spieler, die Entwicklungspotenzial haben. Und ich bin mir nicht sicher, ob der Declan Rice, ob der Eberl es geschafft hat, den zu bringen, weil letztendlich geht's bei den Spielern trotzdem A um Kohle und B ist die Premier League, hat trotzdem den Ruf, die bessere Liga zu sein wie die Bundesliga. Und weil du gesagt hast, die haben sehr großen Respekt, aber was jetzt in Kane und in Dyer betrifft, die werden mitunter in England schon ein bisschen belächelt, so ungefähr der Kane, naja, okay.
Also mitunter? Der ist Kapitän der Nationalmannschaft.
Mitunter, der kriegt Stick ab.
Ja, also ja, schießt ein paar Tore in der Bundesliga, nett, ja, aber das hätte in der Premier League nie wieder so hinbekommen und so. Also der Vergleich, also da hängt man schon hinten nach.
Das finde ich nett. Finde ich nicht. Nee, ich finde, wir reden uns da
viel zu klein. In der öffentlichen Wahrnehmung?
Ach, was ist die öffentliche Wahrnehmung? Wir stehen im Champions League Halbfinale. So, und Arsenal nicht.
Mit zwei Mannschaften, ja, klar.
Ja, aber das ist, und es steht aber auch kein Engländer gerade im Halbfinale. So, also das ist auch, also da wird auch viel geredet. Und man muss das sagen, also andere Top-Mannschaften kriegen auch nicht jeden Spieler, den sie wollen. Und es ist aber auch nicht so, und das finde ich in der Diskussion immer ein bisschen übersehen. So Manchester City, ja, die holen mal einen Haaland. So wie der FC Bayern auch den Kane holt, aber es ist jetzt auch nicht jeder Transfer von Manchester City so, dass die sagen, die holen jetzt einen sogenannten fertigen Spieler, der 28 ist und dann noch die besten 4 Jahre seiner Karriere am Start hat. Die holen auch junge, hungrige Spieler, also die haben Spieler geholt, die habe ich so einen Rodri und so, die habe ich, da sie den damals verpflichtet haben, den habe ich, ja, hab ich nicht gekannt. Also das war jetzt ein talentierter, guter Spieler aus der spanischen Liga, den sie dann auch aufbauen. Also es ist jetzt nicht so, als würde jede Mannschaft um die Bayern herum nur Topspieler holen und die würden dann, also...
Nein, versteh mich nicht falsch. Ich meine, ich bin da auch voll bei dir. Also wenn man gerade den Umbruch, den er, das haben wir schon mal thematisiert gehabt, den Real Madrid hingelegt hat, mit den ganzen jungen Spielern, die habe ich vorher auch nicht am Schirm gehabt, keine Ahnung. Und das ist tolle Transferpolitik, ganz klar, gebe da auch recht. Die holen sich da auch die Top-Talente. Nein, ich sag bloß, wenn sich wirklich so ein Top-Star abzeichnet, Haaland ist ja dasselbe. Ja, da waren sie ja dran und scheinbar war sie auch kurz vorm Abschluss. Aber ich behaupte jetzt mal, wenn der Harry Kane 4 Jahre jünger gewesen wäre, hätten sie ihn nicht bekommen.
Ja, du hast natürlich jetzt, das ist eine Sondersituation bei Spielern, und du hast jetzt auch 3 genannt, die bei Dortmund waren. Jadon Sancho, Bellingham und Haaland. Und man muss natürlich dann auch sehen, da haben die Bayern dann auch ein bisschen schlechte Karten, da müssen die dann natürlich auch ein bisschen drauf hoffen, dass der Spieler halt einfach in Deutschland bleiben will. Weil es ist halt dann nun mal oft so, die wollen dann natürlich auch zu ihren Herzensclubs. Und der Bellingham wollte halt zu Real Madrid und der Haaland wollte zu Manchester City. Die wollen dann vielleicht auch ins europäische Ausland, wollen wir nach der Bundesliga einen anderen Eindruck, wollen wir mal woanders spielen in Europa. Dann hast du natürlich als FC Bayern schlechte Karten. Also wenn es jetzt um Spieler von Dortmund geht, da musst du dann einfach das Glück haben, musst du einfach darauf hoffen, dass die in der Bundesliga weiterspielen wollen.
Ja gut, und da muss man fairerweise dazu sagen, was Real Madrid und vor allem Man City natürlich in Sachen Geldbeutel machen können, ist auch nochmal eine andere Geschichte. Weil wenn du einfach sagst, das Geld kommt aus der Wüste und es ist eigentlich wurscht fast, wie viel wir ausgeben, Beispiel Man City, das ist natürlich eine andere Situation. Ich will jetzt nicht dieses Uli Hoeneß-Lied spielen, oh, wir armen kleinen Bayern und alle anderen haben so viel Geld und wir müssten so und so viel Geld mehr verdienen und dann wäre alles super. Ich glaube auch, dass das nicht allein zielführend ist, aber Fakt ist schon, in Haaland war für mich ein schönes Beispiel. Ich meine, die hätten so tief in die Tasche greifen müssen, das hätten sie nicht gemacht. Ich meine, allein Kane war ja für Bayern, war das der Rekordtransfer, den sie ever hatten?
Glaub ja, schon, ja, schon.
Das ist ja für Man City, wäre das ja lächerlich gewesen.
Aber jetzt ein Gedanke, der mir gerade durch den Kopf geht, was natürlich schon ist, also ich finde so Vereine wie Real Madrid oder auch Barcelona, das sind so Vereine, ich glaube, weil du vorhin von Herzensclubs gesprochen hast. Ich glaube wirklich, dass viele Spieler, wenn es gleichwertige Angebote vorliegen haben, oft dann sagen, okay, Real Madrid, das ist natürlich schon ein Name. Und ich glaube schon, dass, und da bin ich jetzt pro FC Bayern, ich glaube schon, dass der FC Bayern einen ähnlichen Namen hat. Also ich glaube, dass der FC Bayern einen traditionsreicheren Namen hat wie Manchester City. Manchester City ist für mich, ja, mag in England bei den Fans vielleicht der Tradition, aber Manchester City ist ja, bevor der Guardiola da hingegangen ist, nicht vorkommen irgendwo. Ja? Also die haben ja nichts gewonnen, die waren halt in der Premier League, Punkt. So. Und ich glaube, die haben keine so Strahlkraft, aber genau, Strahlkraft ist vielleicht das richtige Wort. Also so Vereine wie Real Madrid, Barca, zähle ich auch Man United dazu, auch wenn es momentan scheiße sind, aber und auch FC Bayern. Ich glaube schon, wenn du als Spieler dann ein Angebot bekommst von so einem Verein, dass dann allein der Name schon eine Zugkraft hat. Also mehr wie Man City oder keine Ahnung, ja, wer ist jetzt in England nur aufstrebend, West Ham United oder die jetzt wahnsinnig viel Kohle haben oder so.
Also da haben alle Geld. Ja,
da gehe ich nicht hin, weil so, ja, ich habe schon mein Leben lang in West Ham United Bettwäsche geschlafen. Kein Mensch macht das, ja, wenn er jetzt nicht Engländer ist und da in der Nähe aufgewachsen ist. Also das stimmt, okay, da gebe ich dir recht, das ist vielleicht auch das Pfund, mit dem es wuchern müssten die Bayern.
Aber das geht ja auch bloß bei Waffengleichheit, das geht ja auch bloß, wenn du ein einigermaßen vergleichbares Angebot vorliegen hast. Also sagen wir uns ehrlich, Kane wollte nochmal ins Ausland, Kane wollte, die Strahlkraft Bayern hat sicher gezogen. Wenn Real Madrid gekommen wäre und gesagt hätte, Kane, magst du nicht ein Drittel mehr verdienen und ein Drittel höhere Ablöse, ja, aber kommst du zu uns.
Es kommt immer darauf an, welche Mittelstürmerposition vakant ist.
Und ja, nee, natürlich, bei Bayern, da muss schon viel gegeben sein. Aber ich sage bloß, diese Strahlkraft des Clubs, ja, bin ich voll bei euch. Ich glaube, dass FC Bayern auch mittlerweile einen sehr guten Ruf hat, wie sie mit Spielern umgehen. Ja, also ich meine, es gab ja auch in der Vergangenheit öfters mal diese Spieler, die woanders vielleicht nicht so wahnsinnig glücklich waren. Dann sind sie zu Bayern gekommen. Und da hat es dann plötzlich total durchgeschlagen. Robben war ja auch so ein Beispiel. Und da gab es ja mehrere von der Qualität. Auch ein Bichentlise Resu ist ja wieder zurückzukommen zum Verein, nachdem er schon wieder weg war, ist auch so ein Beispiel. Wie lange man an Ribéry festgehalten hat, wie man den unterstützt hat, was für eine Heimat man dem gegeben hat. Also da gibt schon, glaube ich, viele Spieler, die gezeigt haben, dass der FC Bayern auch mit seinen Spielern im Regelfall sehr gut umgeht, sehr professionell umgeht. Die Strukturen sind auch super. Ich glaube nur, das bringt da alles nichts, wenn Man City halt den großen Geldkoffer aufmacht und einfach mal das Doppelte bietet. Dann kannst du Strahlkraft haben, was du willst. Und ich fand das ganz spannend, was ihr vorhin gesagt habt zur englischen Liga, weil das war auch mein erster Gedanke. In der öffentlichen Wahrnehmung ist die Premier League ja so irgendwie die stärkste Liga Europas. Wie viele englische Vereine sind jetzt in der Champions League im Halbfinale? Ein spanischer, ein französischer und zwei Bundesliga-Vereine. Also, aber ich glaube, von der Stimmung her, vom Ruf, ist es trotzdem noch so. Also ich glaube nicht, dass das gerechtfertigt ist. Ich weiß auch nicht, ob jeder Spieler, der irgendwie in England bei irgendeinem Verein im oberen Drittel spielt, unbedingt in der Bundesliga sofort irgendwie jedem Verein weiterhelfen könnte, ganz ehrlich. Weiß ich auch nicht, ob ein Declan Rice wirklich die absolute Nummer gewesen wäre. Also ich weiß nicht, ob die englische Liga so gut ist, wie ihr Ruf ist. Ich meine, sie ist gut, aber ob sie so gut ist, wie ihr Ruf ist. Trotzdem ist es, glaube ich, schwer, gegen diese öffentliche Wahrnehmung Spieler von dort zu bekommen. Und du hast es ja vorhin gesagt, mit dem Dyer und vor allem mit dem Kane, dass die sich mal die eine oder andere Spitze gefallen lassen müssen. Das ist ja noch sehr vorsichtig formuliert. Mhm. Ich meine, über einen Kane gerade ergießt sich ja seit Wochen, also seitdem klar ist, dass Bayern die Meisterschaft nicht holt, ergießt sich Hohn und Spott über den, dass der tatsächlich von seinem Jugendverein, von seinem Herzensverein weggegangen ist, um endlich Titel zu gewinnen. Haha, und jetzt geht er zu Bayern, jetzt gewinnt er in Deutschland schon wieder keinen Titel. Also was der sich da seit Wochen und Monaten anhören müsste, das ist ja an Hochmut eigentlich kaum mehr zu toppen. Ich meine, gut, jetzt hat er die Chance auf die Champions League, gehört viel dazu, muss auch die Tagesform da sein, muss das Glück da sein. Aber die öffentliche Wahrnehmung ist da, glaube ich, schon noch sehr pro Premier League und deswegen, glaube ich, ist es auch sehr schwer, Spieler gegen die Premier League zu verpflichten. Strahlkraft und finanzielle Möglichkeiten hin oder her.
Aber als du jetzt in Kane erwähnst, ich kann gar nicht genug Lob über den ausschütten, wie der das dann solche Vorwürfe oder solche Gemeinheiten dann auch moderiert und wie er, und ich habe jetzt mal dieser Tage das gelesen, was wir im Podcast eigentlich schon in den letzten Folgen gesagt haben, also der Riesenunterschied Lewandowski-Kane ist einfach wirklich, dass der ist so ein Mannschaftsspieler und der war so schnell integriert und das ist so eine Bereicherung für den ganzen Verein, wie er sich gibt und wie er in den Interviews dasteht und wie er den FC Bayern nach außen hin vertritt. Also das ist absolut vorbildlich. Also da haben sie wirklich einen ganz, ganz dicken Fisch an Land gezogen.
Da sind wir uns absolut einig. Ja, das wäre natürlich auch schön, wenn es nächstes Jahr dann vielleicht alles ein bisschen besser funktioniert, auch in der Bundesliga. Mit, was du gesagt hast, Sebastian, mit 1, 2, 3, 4 Austauschungen, Verstärkungen, wie auch immer, dass er dann doch endlich mal seinen Titel gewinnt. Weil Champions League, ja, wie gesagt, ist noch möglich heuer. Aber wie vorhin gesagt, da gehört halt viel dazu, auch viel Tagesform. Ist jetzt, sehe ich natürlich nicht das Gesetz, sondern wenn er nächstes Jahr zumindest national den Titel holt, dann würde mich das sehr freuen. Ich glaube, der wird abgeben wie ein kleines Kind.
Ja, das ist ja aus Fansicht, man, das ist so ein Spieler, das gönnt man dem so richtig. Also man will, oh Mensch, und jetzt Kane, ja, kann ich Meister werden, DFB-Pokal ist so ein Mist und den hätte ich so gegönnt. Also das ist ja wirklich so ein Gefühl, der das sofort bei den Fans dann auch irgendwo erzeugt hat und das ist schon toll. Aber wir müssen jetzt endlich zum Trainer kommen.
Ich wollte noch eine Kleinigkeit sagen zu den Transfers, dass man ja auch im Hinterkopf behalten muss, dass ich das natürlich so machen würde. Ich finde, der FC Bayern braucht ja auch keine Topstars in dieser Transferperiode. Also sie haben eigentlich ihr Gerüst, also die Innenverteidiger und Jamal Musiala und Kane vorne. Und sie haben auch zwei Top-Außenspieler mindestens und so. Also da braucht es jetzt auch nicht, es braucht eher so diese jungen, heißen, talentierten Spieler, finde ich, die denen ein bisschen Dampf machen, die dann auch mal ruhig mal spielen können und so. Und also und die werden sie schon bekommen.
Also, ja, oder eben so einen, also weil ich das vorhin gesagt habe, in der Bundesliga bewährt, Guerrero ist das beste Beispiel. Der ist tipptopp.
Ja, solche Spieler brauchst du.
Der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber er hat genau die Erwartungen erfüllt, die in ihn gesetzt worden sind.
Ja, vor allem auch diese Vielseitigkeit.
Ja.
Es ist phänomenal.
Und du hast halt sicher sagen können, er kann Bundesliga. Ja. Und was sich dann noch entwickelt in Sachen internationalem Fußball, das ist dann oben drauf. Aber zumindest kann ich mir sicher sein, bei solchen Spielen, und ich sage, das finde ich, sollte schon der Weg sein.
Ja. Ja. Jetzt wirst du bei Julian Nagelsmann reden, oder?
Ja, schon. Also, weil ich finde, es ist eigentlich fast schon, ich bin riesengroßer Jürgen Klopp-Fan und ich habe jahrelang jetzt immer gedacht, Klopp und FC Bayern, bitte, bitte, bitte. Und mittlerweile bin ich mir nicht mehr ganz sicher, nicht jetzt, weil es mit Liverpool momentan die Krise haben, aber ob der Klopp tatsächlich zum FC Bayern passt, weil ich finde, überall, wo der Klopp ist, ist er halt der absolute Alleinherrscher, ist er der absolute Star und ich weiß nicht, ob das zum FC Bayern passt, ob die ganzen anderen Platzhirsche das so zulassen würden. Und für mich ist aus diesem Grund eigentlich der Julian Nagelsmann das einzig Logische. Also auch, Tom, du hast vorhin gesagt, Mangel an Alternativen, das sehe ich eigentlich gar nicht so. Ich sehe, dass die Entlassung damals ein Riesenfehler war. Ich finde, das ist der momentan einer der besten europäischen Trainer. Und du musst aber auch sagen, insofern Mangel an Alternativen, weil vielleicht die Bayern haben ja schon alles durch. Es ist ja wirklich so. Ich meine, wenn du jetzt anschaust, Real Madrid, Ancelotti, tipptopp Arbeit, hat es bei Bayern ja geschafft. Tuchel gewinnt mit Chelsea die Champions League.
Ja, vielleicht auch noch mit Bayern.
Ja, ja, okay. Aber hat es bei Bayern nicht geschafft. Also, und du brauchst ja als Anforderungsprofil, um immer einen deutschsprachigen Trainer, also so Leute wie Zidane scheiden aus, Luis Enrique, keine Ahnung. Also es gibt ja nicht mehr viel auf dem Markt. Und deswegen ist für mich der Nagelsmann schon so ein bisschen die einzige Alternative oder die, ja, ich fände es ja richtig gut, weil ich finde, das, ich habe immer so das Gefühl gehabt, mein Gott, die Mission war noch nicht zu Ende und ich glaube auch, dass der richtig gute Arbeit gemacht hat. Was ich aber generell in Sachen Trainer noch ganz kurz noch einfügen will, als wir den Pep Guardiola haben, der ja unbestritten einer der Besten der Welt ist, war es ja regelmäßig so in seinen 3, 4 Jahren, wie er da war, dass der sämtliche Rekorde gebrochen hat und dann in der entscheidenden Phase sind sie abgekackt. Ja? Also Champions League rausgeflogen, Viertelfinale, Halbfinale, so im April, Mai war dann die Luft heraus. So, und das war ja dann auch schlecht. Also das hat ja dann auch nicht gepasst.
Pep Guardiola übrigens, sein allererster Auftritt als Bayern-Trainer, weißt du, wo der war?
In Weiden.
Ja, da war in Weiden.
Allererster. War ich in der Kurve gestanden.
Ja, ich meine, ich finde das auch gar nicht jetzt verkehrt, jemand wiederzuholen. Auch wenn man damit öffentlich eingesteht, ja okay, war damals vielleicht nicht die richtige Entscheidung, finde ich nur okay, dazu zu stehen und zu sagen, wir drehen das halt rückwärts. Ich werfe nach wie vor nochmal Marc van Bommel ins Rennen, aber ich glaube, da bin ich der Einzige, der das macht, leider. Nagelsmann sicher, guter Kandidat, guter Bewerber, guter Trainer, brauchen wir nicht drüber reden, kennt die Mannschaft, kennt vor allem das Umfeld, das ist glaube ich das, worauf du auch gerade schon angespielt hast, der FC Bayern ist ein spezielles Umfeld. Jürgen Klopp, brauchen wir nicht drüber reden, Hammertyp, Hammertrainer, ey, aber der in einem Umfeld zwischen dem Max Eber links, einem immer noch vorhandenen Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß rechts, boah, ich weiß nicht, ob das gut gehen würde, also ich glaube nicht, dass das gut gehen würde, aber tatsächlich ist mein Hauptproblem so ein bisschen, also vielleicht haben die Bayern-Verantwortlichen das ähnliche Hauptproblem, wenn sie jetzt auch, wenn wir über Flick und über Nagelsmann geredet wird. Es ist schon noch ein bisschen die Frage, welchen deutschsprachigen Top-Trainer auf dem Niveau, Klammer auf, den man noch nicht selber verschlissen hat, Klammer zu, gibt es denn überhaupt? Hey, wenn es am Ende auf Nagelsmann rausläuft, ich bin fein damit, aber mir fällt auch einfach niemand anders ein.
Übrigens, vielleicht noch ein Einschub, dieser Hype um Xabi Alonso zum Beispiel. Ich finde es ganz gut, dass er jetzt in Leverkusen bleibt, weil ich glaube, dass wenn jetzt der sofort den Schritt gemacht hätte zu Real, Barca, FC Bayern, bin mir nicht sicher, ob das gut gegangen wäre. Er hat völlig andere Voraussetzungen gehabt da in Leverkusen. Die haben den verpflichtet, kein Mensch hat den am Schirm gehabt. Der, wenn jetzt Achter geworden wäre, hätten alle gesagt, juhu, super Saison, so. Aber dieser, wenn er von Anfang an den Druck gehabt hätte und dieses öffentliche Interesse, wer weiß, wie die Saison ausgegangen wäre, und wenn der da nächstes Jahr wirklich gekommen wäre zu den Bayern, schwierig, schwierig. Also einzig Positive wäre gewesen, dass er einen Wirt mitgebracht hätte gleich. Also das
wäre im Handgepäck, ja.
Das wäre natürlich schon klasse gewesen.
Also zu Jürgen Klopp, ich habe immer das Gefühl, wir wollen ihm alle nicht so richtig zuhören, was er immer so sagt dann. Also ich glaube, er hat schon sehr oft angedeutet jetzt, dass es nicht mehr für unwahrscheinlich hält, dass er nie wieder irgendwas trainiert. Also ich glaube, der ist einfach, das hat er auch sehr offen zugegeben, der ist einfach durch. So, und ich traue dem auch einfach zu, dass der die nächsten 5 bis 10 Jahre einfach mal sein Leben chillt und wieder irgendwann mal als TV-Experte irgendwo einsteigt oder so. Also bei dem halte ich wirklich, also man hört ja jetzt schon, der DFB plant irgendwie mit Interimslösung Sandro Wagner und man gönnt ihm so also einen Klopp noch ein Sabbatjahr und dann kann er erst 25 einsteigen. Oh, ich glaube, der will die nächsten Jahre, will der einfach mal gar nichts machen und mit seiner Frau so einfach mal urlauben und so.
Ja, das haben wir
mit der Ulla, oder?
Ach du.
Ulla Klopp. Sagt er doch immer, die Ulla, die steht jetzt mal im Mittelpunkt. Und ja, so finde ich auch cool. So, es gibt ja keinen anderen als Julian Nagelsmann. Ich weiß gar nicht, über was die da so lange diskutieren an der Siedener Straße.
Ja, Sebastian, der Rudi Völler ist das Problem.
Na, der kommt nicht in Frage.
Nee, der ist insofern das Problem, weil der Rudi Völler und Nagelsmann, das klappt natürlich aber auch wahnsinnig gut jetzt in der Nationalmannschaft. Und ich denke, dass der Völler jetzt schon um Nagelsmann kämpfen wird.
Ich glaube, dass das alles schon längst entschieden ist eigentlich. Also ich glaube auch, dass man merkt es eigentlich. Also es war jetzt einfach diese Heim-EM, die ihn da gereizt hat. Und auch dieses, es gab irgendwie gerade auch nicht viel Alternativen. Und wenn dir einfach angeboten wird, du trainierst die deutsche Fußballnationalmannschaft.
Hättest du jetzt auch gemacht so.
Hätte ich schon auch gemacht.
Ja, ja, cool.
Aber man merkt schon auch, es macht ihm, und er betont es ja auch immer, wenn man inzwischen den Zeilen zuhört, es macht ihm eigentlich nicht so viel Spaß. Er sagt halt immer wieder, man kann diese Mannschaft ja nicht entwickeln. Man kann einfach nur durch die Spielerauswahl kann man halt einfach sagen, hey,
ja.
Und es kommt aber auf die Basics an. Und was ja der Nagelsmann schon immer gemacht hat, in Hoffenheim, auch in Leipzig vor allem, er hat seine Spielweisen gehabt und also es ist tatsächlich, muss man sagen, es ist
Aber die Herangehensweise.
Er ist ein Vereinstrainer.
Die Herangehensweise, die der Nagelsmann jetzt hat, er hat ja da wirklich auch, Entschuldigung, wenn ich jetzt abschweife zur Nationalmannschaft, aber der hat ja da ein vergrößertes Ding aufgebrochen. Du hast ja jahrzehntelang immer denselben Kader gehabt und die haben dann jahrelang Scheiße spielen können, die Spieler, und sind trotzdem wieder eingeladen worden. Weil wenn einmal eingeladen, also sie, Podolski etc., dann immer eingeladen. So, und der Nagelsmann geht ja jetzt wirklich her und holt sich einfach die stärksten Spieler. Vor jedem Länderspiel.
Das hat ja nichts mit Entwicklung zu tun.
Aber das ist doch auf der anderen Seite ein absolut coole Geschichte und ein Privileg als Trainer. Du hast nämlich jetzt genau diese Situation, die wir uns irgendwo beim FC Bayern wünschen würden, dass du eigentlich, wenn es nicht läuft, deinen Kader austauschen kannst als Coach. Du bist der Coach und du bist jetzt nicht darauf angewiesen, dass du irgendwie deine Spieler so extrem motivierst. Du hast deinen festen Stamm und dann holst du halt einfach die momentan auftrumpfen nur mit dazu. Also deswegen, ich erzähle das jetzt bloß aus dem Grund, ich glaube schon, ich kann mir schon vorstellen, dass der Nationaltrainerposten auch mittelfristig oder langfristig für so einen wie Nagelsmann interessant sein könnte.
Glaube ich nicht.
Gerade in der Konstellation mit dem Rudi Völler, wo er halt dann absolut die Rückendeckung hat.
Glaube ich nicht, sonst wäre die Entscheidung schon viel früher gefallen, wenn das jetzt ein absoluter Traumjob wäre. Ich glaube tatsächlich, also wenn du Bundestrainer bist und wenn es dein Traumjob ist, dann hältst du dir nicht so die Karten offen, auch für mögliche Vereinsangebote, weil du trainierst, das stimmt ja auch, die wichtigste Mannschaft Deutschlands so, und du hast einfach, also das ist ja eigentlich vom Trainersein ist ja das Endstufe. So,
das ist jetzt Auslegungssache, ob das die wichtigste Mannschaft Deutschlands ist.
Ja, gut, es ist schon, ja. Aber es ist so, und also wenn du das, dann schaust du dich nicht so um und sagst auch aktiv, ich halte mir da die Karten offen. Also es ist offensichtlich nicht sein Traumjob, und ich muss auch sagen, also für mich wäre das die beste Entscheidung, dass er zum FC Bayern zurückgeht. Da müssen halt die Bayern, müssen da wirklich dann einfach, also ich erwarte mir das ehrlich gesagt auch ein bisschen, auch als Fan, dass das nochmal, also klar kommuniziert wird, dass das einfach ein Riesenfehler war, dass das einfach ein Riesenscheiß war, was da wieder damals mit Julian Nagelsmann umgegangen wurde von Vereinsseiten, und dass man aus diesen Sachen jetzt auch gelernt hat, heißt auch, dass man, man muss jetzt eigentlich auch, also man kann ja nicht sofort dann auch wieder ihn bei der ersten Krise rausschmeißen, das heißt, man setzt mit dieser bewussten, also mit dieser Entscheidung würde man auch bewusst mal dieses Ziel formulieren, wir bauen jetzt was längerfristig auf, weil du kannst diesen Trainer, wo ganz viele ja sagen, hey, wir verstehen überhaupt nicht, wie kannst du da wieder zurückgehen, du kannst diese Nummer nicht nochmal machen, du musst mindestens ein, zwei Krisen mal aussitzen mit diesem Trainer.
Solltest du.
Und diesen Deal gehen die Bayern auch damit ein. Und ja, das halte ich für sehr klug, dass das einfach mal so gemacht wird.
Und ich glaube auch, nur mal in Eberl ins Spiel bringen, dass der Eberl da ganz entscheidend ist. Ich glaube auch, dass sich der einfach die letzten Jahre, Jahrzehnte im Fußball, im deutschen und internationalen Fußball so einen guten Ruf erarbeitet hat mit seiner Arbeitsweise, dass sowohl Trainer als auch Spieler wegen dem Eberl zu Vereinen wechseln. Ja. Und wenn heute, natürlich jetzt speziell mit Trainern, wenn ich heute als Nagelsmann dann so einen Mann an meiner Seite habe, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass so einer dann schon auch eher mal ins Überlegen kommt. Und wir haben es ja im Vorfeld gesagt, die entscheidenden Personen, die handelnden Personen, die ihn damals rausgeschmissen haben, sind ja nicht mehr an Bord.
Und man muss sagen, die Kommunikation ist natürlich viel besser. Es wurde ja damals, also weil Oliver Kahn hat einfach halt irgendwie nichts gesprochen. Oder halt, es war ja so, war ja ein bisschen, man hat das Gefühl, er schwebt so ein bisschen über den Dingen, und ja, so hat er sich auch in Interviews gegeben.
Oder nie gearbeitet, laut Hoeneß.
Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber also, und der Brazzo, wir wissen selber, wie die ersten Interviews und so ausgeschaut haben. Und er wurde jetzt auch nie der richtige Interviewprofi und der Kommunikationsprofi. So, das war er nie. Man musste immer ein bisschen mitbangen. Hoffentlich sagt er jetzt irgendwie nichts Komisches. Und das heißt, es wurde auch im Julian Nagelsmann so ein bisschen auch die Verantwortung des alleinigen Kommunikators zugewiesen, was er dann eigentlich ganz gut ausfüllen konnte und kann, aber vielleicht hat er dann ein, zwei Mal ein bisschen über die Stränge geschlagen und wurde dann aber auch von Vereinsseiten ein bisschen im Stich gelassen. Und ich glaube, dass das natürlich jetzt mit Max Eberl ist das eine ganz andere Nummer. Die sprechen sich da einfach ab, hey, jetzt sagst du mal bitte was dazu und nimmst mich ein bisschen aus der Schussbahn. Und also ich glaube, dass das auch ganz klar am Anfang, also dass das jetzt schon einfach so besprochen wird.
Ja gut, ich denke, die Rahmenbedingungen sind insgesamt natürlich jetzt ganz andere. Ihr habt es gerade schon gesagt, mit Max Eberl und Christoph Freund hast du zwei ausgesuchte Experten da, mit Max Eberl noch einen, der wirklich ein hervorragender Kommunikator und anscheinend teilweise auch Motivator ist. Du hast weitgehend anerkannt die Notwendigkeit, jetzt ein bisschen was im Kader zu verändern. Das heißt, der Geldbeutel bei den Verantwortlichen wird auch etwas lockerer sitzen. Das ist natürlich für den Trainer auch ganz angenehm. Du kommst aus einer Saison, wo du nicht Meister geworden bist, im DFB-Pokal relativ blamabel rausgeflogen bist. Das heißt, ja, du kannst als Trainer ja auch was verändern. Ich glaube, wenn du halt zu einer Mannschaft kommst, die irgendwie gerade die letzten 8, 9 Jahre Meister geworden ist und jeder sagt, wow, weiter wie bisher, gell? Also Meisterschaftspflicht und so weiter und das und das und das. Und ja, aber Kader ist perfekt, weil siehst du ja, wie oft wir Meister geworden sind. Das ist natürlich alles nur mal schwieriger wie jetzt, wo du als Trainer zurückkommen kannst und die Rahmenbedingungen einfach ganz andere sind. Ich glaube auch, dass es gut funktionieren kann. Ich glaube trotzdem nach wie vor, dass das auch ein bisschen der Mangel Alternativen ist. Die gibt's halt einfach nicht auf dem Niveau, ja. Und hey, dann ist es halt so. Ich glaube, dass er auch ein, zwei Einstandsgeschenke bekäme, der Herr Nagelsmann, die er vielleicht auch ansonsten aus der Nationalmannschaft kennt, wer weiß. Und ja, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Geschichte. Aber wie gesagt, der Kreis der Verdächtigen stellt sich halt auch von allein auf.
Ja, finde ich aber auch gut. Weil dann muss der FC Bayern sich einfach mal entschuldigen. Weil, also
entschuldigen werden sie sich jetzt nicht.
Ja, aber sie werden schon sehr, ich bin mir sehr sicher, dass die Pressekonferenz, da wird nochmal ganz klar gesagt, dass das, es muss ja auch so kommen, dass das einfach nicht gut war von Vereinsseiten.
Ach, die werden wieder die Klaviatur spielen. Und das
wäre natürlich, beim Schabi wäre das toll gewesen. Also ja. da hätte man halt, ja, passt, so. Aber da hätte man halt nicht mehr, deswegen, sie wollten halt einfach, das hat man ja auch gemerkt, es hat sie eigentlich auch noch nicht so gegeben, dass also so schnell, dass der FC Bayern dann, also das ist ja Wahnsinn, er würde ja auf seinen Nachfolger folgen. So, also mehr Schuldeingeständnis und was es eine Fehlentscheidung war, geht ja nicht. Das heißt, es ist natürlich, also sie hatten auch einfach, glaube ich, Angst vor dieser Entscheidung. Und man hat ja schon gemerkt, sie haben einfach die letzten Wochen Uli Hoeneß in erster Front, da wurde er mal ein bisschen ausgelotet. Der hat den Namen mal immer wieder mal ins Spiel gebracht und hat dann einfach mal, dann wurde ein bisschen abgecheckt, okay, wie reagiert die Öffentlichkeit? Ist es jetzt so dieses Ding, dieses absolute No-Go oder ist es im Bereich des Möglichen? Bisschen Häme, ja, aber
ja, ich glaube, so. die werden aber, also ich glaube, dass es die große Entschuldigung geben wird, die werden die ganze Klaviatur spielen. Erstens Missverständnis, das war ja damals alles nur Missverständnis und das war alles nur ein Kommunikationsproblem. Und das Zweite, was sie spielen werden, wird das sein, was wieder was schon bei seiner ersten Verpflichtung der Fall war, nämlich der Trainer, der schon als Bub in FC Bayern Bettwäsche geschlafen hat, der aus Landsberg am Lech kommt, sein Herzensverein, sein Jugendverein, und dass er da zwischenzeitlich weg war, war ja nur ein Missverständnis. Aber hey, jetzt haben wir alle was davon gehabt, weil der Nationaltrainer und tralala. Was natürlich spannend wird, ist, angenommen, ich glaube es nicht, aber angenommen, die deutsche Mannschaft würde bei der EM jetzt richtig abkacken, dann ist immer noch die Frage, ob das irgendwelche Folgen hat. Wahrscheinlich nicht, weil wie gesagt, der Kreis der Verdächtigen für das Traineramt beim FC Bayern ist ja nun überschaubar. Aber ja, ich meine, das darf schon passen. Ich meine, was habe ich gestern irgendwo gelesen auf Instagram? Wenn Julian Nagelsmann Humor hat, dann lässt er sich in seinen Vertrag beim FC Bayern reinschreiben, dass er jedes Jahr im März Skiurlaub hat.
Aber Tom, du hast das vorhin richtig gesagt. Ich persönlich habe das nämlich auch so empfunden, so dass jetzt da die Luft raus ist, insofern, dass jetzt nicht den wievielten, 11., 12. hintereinander, den 12. hintereinander gewonnen haben. Ich fand's ehrlich gut. Jetzt nicht, weil ich es Leverkusen so gönne oder Leverkusen ist mir eigentlich wurscht. So, aber einfach dass dieser Druck weg ist, dass jedes Jahr heißt, er hat nur Triple, nur nichts anderes, weil du musst dich ja steigern in deinen Zielen. So, und jetzt kannst du halt endlich wieder mal, jetzt hast du plötzlich wieder Ziele, jetzt kannst du plötzlich wieder mal, okay, wir wollen jetzt mal wieder Meister werden. So, und ich glaube, du hast jetzt im Vorfeld gesagt, die hat dieses Jubelfoto, das jetzt durch die Gazetten gegangen ist.
Also das mit Kugel vor der Mannschaft
von gestern Abend. Ich glaube schon, dass das zum Großteil ehrlich war. Und mich hat ehrlich gesagt diese ausgelassene Freude über den Halbfinaleinzug hat mich auch ein bisschen verblüfft. Und ich habe mir dann gedacht, ah ja, genau, sind es halt trotzdem nur eine Fußballmannschaft, die jetzt die letzten Wochen und Monate gemerkt haben, dass einfach nicht besonders gut gespielt haben. Und jetzt freuen sie sich halt einfach wieder mal, dass das klappt. Ich meine, die haben sich ja gefreut, wie wenn sie schon einen Titel in der Tasche hätten. Und das finde ich, das zeigt es schon. Du brauchst einfach die Ziele und du hast die Ziele nicht mehr gehabt, weil du auf nationaler Ebene ständig alles gewonnen hast und weil die anderen Vereine einfach zu blöd waren. Und international sind wir uns ja einig, das ist immer ein Lotteriespiel, wie weit das kommst. Und jetzt kannst du halt trotzdem wieder mal ein bisschen von unten anfangen. Und das, glaube ich, tut dem ganzen Verein sehr, sehr gut. Und auch den Fans und den Spielern und allen Verantwortlichen.
Von unten ist jetzt ein großes Wort für Zweiter in der Liga aktuell und Champions League Halbfinale.
Für FC Bayern Verhältnisse.
Da gibt es so zwei, drei andere Vereine, die würden das gerne nehmen als unten. Aber noch ganz kurz zu Leverkusen. Was mir da natürlich gefällt an dieser Geschichte, wie das heuer gelaufen ist, ist, es ist ja jahrelang immer nur diskutiert worden, auch teilweise auf anderen Ebenen, wie könnte man den FC Bayern schwächen, dass endlich mal eine andere Mannschaft Meister wird. Und Leverkusen hat es dieses Jahr gezeigt, du musst den FC Bayern nicht schwächen, du kannst doch einfach selber eine richtig, richtig starke, konstante Leistung bringen. Und ja, ich bin bei dir, das kann, das muss Ansporn sein, es muss Motivation sein bei Bayern für die Mannschaft, für das ganze Umfeld, für den neuen Trainer, für den Sportvorstand, für alle die, die für die Transfers verantwortlich zeichnen. Was vielleicht auch, wo Leverkusen ein Vorbild sein kann, das hat man jetzt ja auch in den Interviews teilweise immer wieder gelesen, dass die gesagt haben, ganz offen, wir haben jetzt nicht nur auf die Werte geschaut, wenn wir Spieler verpflichtet haben. Wir haben nicht nur geschaut, wer ist wirklich technisch und athletisch und so weiter, wie stark, sondern wir haben vor allem geschaut, wie passen die vom Charakter zur Mannschaft, wie passen die vom Menschlichen her zum Team. Vielleicht gewinnt das jetzt auch einen größeren Stellenwert, das wäre natürlich auch eine ganz spannende Sache, weil ich glaube, das ist schon was, da gab es in den letzten Jahren beim FC Bayern vielleicht das ein oder andere Versäumnis, wo man jetzt aber ein bisschen damit aufräumen kann.
Mhm. Ja. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist jetzt einfach, dass man mal im Verein angefangen ein bisschen an Konstanz gewinnt. Das heißt, es soll der Sportvorstand und der Sportdirektor und auch der neue Trainer, die sollten jetzt vielleicht mal die nächsten 5 Jahre zusammenarbeiten können.
Wie mehr als eine halbe Saison.
Ja, und das wäre vielleicht ganz gut. Ja. Also wäre natürlich auch Bayern-like, wenn sie dann, also im April jetzt Nagelsmann kommt und dann Vorrunden aus in der M und dann natürlich raus. Ist ja klar.
Aber ich meine, denkt doch mal an die Nationalmannschaft jetzt, die letzten beiden Auftritte, die 2 Siege eingefahren haben, aber davor haben sie doch gegen wen haben sie verloren gehabt?
Gegen so einige.
Nee, gegen auch unter Nagelsmann schon. Österreich haben sie doch verloren gehabt. Ja, also da war ja der Tiefpunkt aller Tiefpunkte. Und dann ein Länderspiel später wird er jetzt als der große, wobei natürlich die Toni Kroos-Rückholaktion, ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, das wäre eigentlich der Mann für unser Mittelfeld und so.
Hier habt ihr es zuerst gehört.
Genau, so, nee, aber für den FC Bayern habe ich ja damals gemeint. Ah. Aber klar, hat er alles richtig gemacht, aber das kann beim nächsten Länderspiel, ich nicht einmal EM, sondern Länderspiel schon wieder ganz anders sein. Aber ich glaube, dass der Ausgang der EM völlig wurscht ist, ob oder keinen Einfluss darauf hat, ob Bayern Nagelsmann holt oder nicht.
Ja, habe ich gesagt, auf die Gefahr mich zu wiederholen, wen denn sonst?
Ja, eben, wen denn sonst? Also
ich meine, der zweite,
völlig egal.
Also die Namen, die jetzt momentan nur kursieren,
das wird jetzt im April wird das jetzt verkündet und dann ist es verkündet. Also dann ist.
Ja, aber jetzt mal trotzdem diese Alternativen, die momentan durchs Netz kursieren. Irgendein Trainer von einer Premier League-Mannschaft, von dem ich noch nie was gehört habe.
Der Jeremy.
Ja.
Brighton Hove and Albion.
Genau. Also,
er ist ein guter Trainer, ja, offensichtlich.
Aber dann, weiß ich nicht. Dann probiere es doch lieber mit dem von der Amateurmannschaft oder mit dem Damentrainer, der ja auch recht erfolgreich
ist. Nee, aber schon. Nee,
verstehe mich nicht falsch.
Du meinst, also, Alexander Strauß macht einen Nebenjob, trainiert jetzt noch die Herren mit.
Ja.
Also, ja. Der Chabi ist schon ein guter Trainer. Also,
die Lena Oberdorf kann die Holding Six machen.
In der Tat.
Ja. Nee, ist ein guter Trainer, klar. Aber es gilt ja das Gleiche wie beim Alonso. Das kann funktionieren. Aber
ja gut, aber muss man auch sagen, wieder, also Liverpool holt jetzt dann vielleicht einen Trainer aus Lissabon.
Nico Kovac.
Nein, Amorim oder so, glaube ich, ist der Name. Ich habe noch nie vorher gehört, man, also, und das ist ja. Also muss man auch sagen, also wenn Liverpool jetzt einen Trainer holt, einen Nachwuchstrainer in dem Sinn, oder ein Trainertalent, wo man sagt, man kennt ihn jetzt noch nicht in ganz Fußball Europa, dann könnten das die Bayern auch tun.
Ja, also Liverpool macht das nur, weil sie genau wissen, dass der Trainer, der auf den Klopp folgt, scheitern wird. Egal, wen ich da hole. Und wenn ich da jetzt einen richtig guten verbrenne, dann ist das schlecht. Deswegen holen sie jetzt so einen talentierten, wo klappen könnte, aber wahrscheinlich nicht klappen wird.
Also du hast ja so gemeine Gedanken.
Ja, irgendwie schon, ja.
Okay, gut. Würde ich sagen, haben wir alle sehr ausführlich erörtert. Kleiner Hinweis noch, nachdem wir alle FC Bayern Erfolgsfans sind, wird ein Kumpel von mir letztens gesagt, immer wenn ihn jetzt jemand anquatscht und versucht, ihn aufzuregen und aufzuziehen mit Haha Bayern, haha, so viel Rückstand, sagt immer nur, ich bin Fan der FC Bayern Frauen. Die sind diese Saison jetzt fast überraschend souverän. Tabellenführer, haben zuletzt auch Wolfsburg geschlagen. Wenn da nicht alles schief geht, werden die noch Meister werden. Kann man sich im Audi Campus tatsächlich auch mal anschauen. Das sind sehr, sehr schöne Spiele. Und Audi Campus, muss man auch fairerweise sagen, sehr schönes Umfeld. Also einfach mal ein relaxter Nachmittag dort, ein schönes Spiel anschauen, völlig stressfrei. Kann man tatsächlich nur empfehlen. Bei den Herren werden wir darauf warten, was jetzt noch kommt. Ob jetzt, wie der Sebastian Bim sagt, im April noch Julian Nagelsmann verkündet wird.
Ich würde sagen, alle.
Dagegen wetten würde jetzt auch nicht. Das heißt, wir sind uns alle einig. Nagelsmann, Stefan, willkommen.
Ja.
Sie. Okay, 13-0. Wobei das jetzt vielleicht keine extrem krasse Außenseitermeinung ist im Fußball Deutschland. Wesentlich spannender werde ich dann finden, was im Sommer passiert. Also was in Sachen Mannschaftsumbruch passiert, welche Spieler sie abgeben, welche Spieler sie holen. Ja, und dann haben wir ja noch möglicherweise den Notnagel-Champions-League-Titel vor uns. Wenn wir dann auch mal gucken.
Würde ich mich auch ein bisschen drüber freuen.
Würdest du dich ja ein bisschen drüber freuen. Ja, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als sonst derzeit.
Wenn er natürlich die Champions League holt, der Tuchel, und der Nagelsmann verkackt die EM, dann
ist es, glaube ich, eher wurscht.
Dann ziehen die das. Der Max Eberl, der macht das. Und der bleibt dann auch, der bleibt knallhart.
Ich denke.
Der zieht das durch.
Alles klar. Dann würde ich sagen, hören wir uns spätestens nach dem Champions League Finale wieder.
Ja, gratulieren wir dann Dortmund zum Sieg.
Oh, hör mir auf.
Gegen Real Madrid.
Also, verstehe mich nicht falsch, wenn das Finale ist Dortmund gegen Real, dann bin ich absolut pro Dortmund.
Natürlich überhaupt für kein Real. Thema.
Nö,
never. Nein, natürlich nicht.
Aber wie gesagt, ein zweites Trauma muss man die Saison nicht lindern.
Nee.
Ein Trauma zur Saison beim Meisterschaftskonkurrenten lindern. Lang, finde ich. Okay, dann würde ich sagen, haben wir es für heute?
Ja.
Also dann, ciao.
Ciao.
Jo.
Weiter, immer weiter. Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Von Oberpfalz Medien.